Bereits 2020 hat man uns ja angekündigt, wir werden eine Vakzine bis Ende des Jahres haben. Und in dem Moment habe ich mir bereits gesagt, in ein paar Monaten können wir nicht eine wirksame und sichere Vakzine haben. Es wäre absolut nötig gewesen, auch für Langzeiteffekte, dass man eine länger dauernde Toxizitätsstudie gemacht hätte. Seit dieser Impfkampagne sieht man, dass die Krebsrate steigt, und zwar nicht irgendeine Krebsart, sondern alle möglichen Krebsarten. Die Impfungen sind ein wunderbares Businessmodell.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen und wie ich finde sehr spannenden Folge. Marc spricht mit, heute mit Dr. Helmut Sterz. Herr Sterz, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Vielen Dank, dass Sie mir die Zeit geben. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne, jederzeit. Sie sind vor allem dadurch bekannt geworden, dass Sie einen legendären Auftritt hatten bei der Enquete-Kommission im Bundestag zur Corona-Aufklärung. Nee. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, unter anderem auch mit Ihrem Kollegen und Freund Professor Dr. Bakhti. Das Video findet ihr natürlich unten in den Shownotes als auch hier oben. Und nochmal eine kleine Erinnerung, wenn ihr Dr. Bakhti persönlich treffen wollt, dann habt ihr die einmalige Möglichkeit, bei einem seiner wenigen Auftritten mit dabei zu sein, denn er kommt tatsächlich nach langem Buhlen am 8. und 9. Mai nach Stuttgart, nach Metzingen vielmehr, zur Motorworld, zu meinem Event Marc lädt ein. Wenn ihr dabei sein möchtet, ihr findet in den Shownotes natürlich die letzten Tickets. Würde mich freuen, euch dann auch begrüßen zu können. Ich möchte Sie, lieber Herr Dr. Sterz, kurz vorstellen, weil Sie haben einen sehr spannenden, interessanten Lebensweg hinter sich. Sie sind nicht nur bei der Enquete-Kommission aufgetreten, sondern Sie waren auch bei Pfizer angestellt. Dazu gleich mehr. Sie sind promovierter Veterinärmediziner mit Schwerpunkt Virologie und verfügen über eine jahrzehntelange internationale Erfahrung bei der pharmazeutischen Forschung natürlich, insbesondere in der Toxologie, sowie über zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, die Sie verfasst haben. Und Sie waren, wie gesagt, Cheftoxiloge bei Pfizer, dem Unternehmen, die mit BioNTech gemeinsam dann auch die Corona-Impfung im Jahr 2021 auf den Markt gebracht haben. Sie haben auch zentrale Bereiche von präklinischen Sicherheitsforschungen betreut, und seit Ihrem Ruhestand im Jahr 2007, das ist wichtig zu erwähnen, haben Sie Ihre langjährige Expertise in verschiedenen Veröffentlichungen im Gesundheitsbereich veröffentlicht. Und jetzt die allumfassende Frage natürlich, die mir unter den Fingernägeln brennt und warum ich auch mit Ihnen sprechen wollte. Jetzt im Rückblick auf die Corona-Zeit und natürlich auch mit diesen Impfungen, war das eine gute Idee? Waren das Impfungen, die ja seriös getestet worden sind, die auf den Markt hätten gebracht werden sollen? Weil man hört ja vielerlei und vieles wird ja auch dann abgetan als Verschwörungstheorie.
Die kurze Antwort ist nein, es war keine gute Idee. Zumindest nicht unter den Bedingungen, wie man diese Impfungen erstens angepriesen hat und zweitens, wie man sie geplant und durchgeführt hat. Und das ging eigentlich alles nur, indem man vorhinein durch die Politik und die Medien eine derartige Panik entfacht hat, dass die Menschen dachten, sie müssen jetzt dieses Wundermittel unbedingt gespritzt bekommen. Es war keine seriöse Vorbereitung von Seiten der Hersteller gemacht worden. Denn für mich wäre es entscheidend gewesen, dass man sich überlegt hätte, was kann passieren. Ich bin nicht unbedingt ein Fan von Frau Merkel, aber sie hat mal gesagt, man sollte alles von Ende her denken. Und meine Erfahrung, soweit ich das beurteilen kann, mit diesen Impfungen, hat man weder am Anfang etwas gedacht, noch zum Ende hin. Denn wenn man zum Ende hin durchgedacht hätte, was könnte passieren, denn man kannte ja Coronaviren, dann hätte man wissen können, dass viele Nebenwirkungen auftreten. Man hatte ja auch bereits 20 Jahre lang an Coronaviren geforscht, um Medikamente herzustellen, hauptsächlich Krebsmedikamente. Und man hat gesehen, dass mit diesen Substanzen, also mit Messenger-RNS-Substanzen, man keinen Erfolg hatte. Und zwar entweder, weil diese Substanzen nicht gewirkt haben oder weil sie Nebenwirkungen, schwere Nebenwirkungen gezeigt haben. Also all diese Versuche, vor allen Dingen im Bereich Krebstherapie, haben keinen Erfolg gehabt. Die Substanzen kamen nicht zur Zulassung. Das wusste man und das hätte man beachten müssen. Was man getan hat, das war aus meiner Sicht eine kopflose Jagd nach der Trophäe. Und diese Trophäe ist die Zulassung gewesen. Es haben ja verschiedene Firmen sich in dieses Rennen begeben. Und Pfizer und BioNTech waren dann die Ersten und haben ja auch den Markt letzten Endes beherrscht. Aber man hat nicht genügend nachgedacht, was passieren kann, obwohl eigentlich viele Warner von Anfang an gesagt haben, das kann nicht gut gehen, diese Technologie und das Prinzip, hier das toxische Produkt des Virus, nämlich dieses Spike-Protein, als Antigen zu benutzen, das konnte gar nicht gut gehen. Und dazu kommen dann, und das sind Dinge, die in dem gemeinsamen Buch mit Herrn Bhakti aufkommen, wo wir gezeigt haben, dass die Herstellung dieser Vakzinen sehr problematisch ist, weil man kann nicht so wie in der Vorbereitung der klinischen Versuche eine synthetische DNS herstellen und daraus dann die Messenger-RNS herstellen, weil das sehr teuer ist. Für die Impfung der gesamten Menschheit braucht man eine andere Technologie. Und das war dann die Technologie über Escherichia coli, dieses Darmbakterium. Mit dessen DNS hat man dann die Messenger-RNS hergestellt. Und das alles wird in dem Buch beschrieben, warum das nicht funktionieren kann und warum das, in Stuttgart würde man es wahrscheinlich sagen, saugefährlich ist.
Ja, tatsächlich. Was war denn Ihre Reaktion damals, als nach so kurzer Zeit, nach dieser Corona-Krise, auf einmal ein Impfstoff präsentiert wurde? Weil viele Kritiker haben damals gemeint, normalerweise durch die ganzen Phasen, Tests und so weiter, dauert es mindestens 7 Jahre. Und Sie haben ja bei Pfizer gearbeitet, Sie haben ja die ganzen Prozesse mitbegleitet. Was war da Ihr erster Gedanke, dass nach einem Jahr auf einmal da die ersten Firmen rauskamen und gesagt haben, Achtung, wir haben hier die Lösung ohne Nebenwirkungen absolut sicher?
Ja, also bereits 2020, also in der Mitte des ersten Jahres, hat man uns ja angekündigt, wir werden eine Vakzine bis Ende des Jahres haben. Das war ja das große Ding von Herrn Trump und diese Warp-Speed-Geschichte haben wir ja alle mitbekommen. Und in dem Moment habe ich mir bereits gesagt, in ein paar Monaten können wir nicht eine wirksame und sichere Vakzine haben. Wirksamkeit, ja vielleicht, aber das wusste man sowieso damals nicht. Und hinterher hat man sehr schnell gesehen, dass die Wirksamkeit auch nicht top war. Aber die Sicherheit, dass man die Sicherheit garantieren konnte, das war für mich unmöglich, es sei denn, man machte eine gewaltige Abkürzung. Und das ist geschehen und das konnte nur geschehen, weil man gesagt hat, es handelt sich um eine tödliche Seuche und dagegen können wir nur ganz schnell eine Substanz entwickeln. Und damit bin ich auch einverstanden. Wenn es sich um eine tödliche Seuche gehandelt hätte, Ebola, dann wäre ich einverstanden gewesen, dass man überhaupt nicht auf die Toxikologie schaut, dass man keine Versuche macht. Aber man hat ja bereits einzelne Monate nach Beginn dieser sogenannten Pandemie, hat man gesehen, dass die eigentlichen Opfer finden sich hauptsächlich im Bereich von Personen, die über 80 sind oder Leute, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Also bestand gar kein Grund, einzelne sehr wichtige Toxizitätsversuche überhaupt nicht zu machen. Es wäre absolut nötig gewesen, auch für Langzeiteffekte, dass man eine länger dauernde Toxizitätsstudie gemacht hätte. Das hat man nicht gemacht. Und dass man sich nicht darauf beschränkte, nur eine 2-Wochen-Studie an Ratten zu machen. Die Ratte ist dafür keine, ich sage nicht, dass sie nie ein gutes Tier, ein gutes Versuchstier ist, sondern in diesem Falle, wo es darum geht, dass dieses Spike-Protein des Virus sich an bestimmte Rezeptoren der Zelle anbindet, um eindringen zu können. Und da ist die Ratte eben nicht geeignet, weil sie diese Rezeptoren nicht in diesem Maße besitzt wie der Mensch oder andere Tiere. Das heißt, sie ist unsensibler. Und die einzigen Studien, die man gemacht hat, waren an der Ratte. Eine Zwei-Wochen-Studie und später eine Studie zur Reproduktionstoxikologie. Ich will ganz kurz erklären, was das ist.
Gerne.
Dabei geht es darum, festzustellen, ob Effekte auf die Fertilität möglich sind, Effekte auf die Schwangerschaft, Trächtigkeit und auf Embryonen, Feten und auf die jungen Tiere, die geboren werden. Das ist eine ziemlich komplexe Untersuchung. Die hat man gemacht an Ratten und normalerweise muss man diese Untersuchungen auch an einer zweiten Tierart machen. Da erinnere ich dran, Contagan, Thalidomid. Nach dieser Katastrophe wurde vorgeschrieben, dass man eine zweite sensible Tierart auch untersucht. Das hat man nicht gemacht. Und diese beiden Studien sind die einzigen, die in das Zulassungsdossier gegangen sind, wobei diese reproduktionstoxikologische Studie, die wurde erst fertig nach der Zulassung. Also von daher hatte man keinerlei wirkliche Antwort auf die Fragen, kann in der Schwangerschaft was passieren?
Ist Ihnen so ein Verfahren jemals in Ihrer aktiven Zeit bei Pfizer oder einem anderen Unternehmer untergekommen, dass man so sozusagen eigentlich die bestehenden Standards über Bord geworfen hat?
Nein, ist nicht. Aber ich muss auch sagen, Pfizer hat in der Zeit, als ich dort war, sich nicht insbesondere durch Vakzinen ausgezeichnet. Heute sieht die Sache etwas anders aus, aber ich weiß natürlich, ich kenne die Richtlinien für die Entwicklung von Vakzinen, die sind international bekannt. Und ich kann mir nur vorstellen, dass im Falle einer wirklich dramatisch gefährlichen Krankheit, dass man da solche Abkürzungen macht. Und das kann durchaus gerechtfertigt sein. Aber im Fall von Covid war es das nicht. Und leider haben sich unsere Behörden daran gehalten, dass man hier abkürzen dürfte. Sie erinnern sich vielleicht, vor 6 Jahren zum Ostersonntag im deutschen Fernsehen hat Herr Gates gesagt, wir werden im Schnellverfahren mehrere Substanzen prüfen, aber wir werden die Sicherheit nicht unbeachtet lassen. In den RKI-Protokollen steht dann am 27. April, wir werden im Schnellverfahren Substanzen entwickeln und zulassen und wir werden erst nach der Zulassung relevante Daten, also auch Sicherheitsdaten, erheben. Man hat also eigentlich gar nicht vorgehabt, hier irgendetwas in Richtung Tierversuche zu machen. Und Herr Lauterbach hat sich empört, dass ich gesagt habe, im Grunde genommen handelt es sich um einen Menschenversuch, wenn man an den Menschen geht und vorher keine Sicherheitsdaten hat. Das hat ihn mächtig aus der Bahn geworfen. Und er hat auch Dinge behauptet, hinterher in einem Interview mit Epoch Times hat er klar gesagt, hier wurden Karzinogenitätsversuche gemacht, hier wurden alle möglichen Versuche gemacht, auch betreffend die Fertilität. Was der Sterz sagt, ist völliger Unsinn. Aber ich möchte diese Studien sehen, sie existieren gar nicht. Also hier ist hier wird mit Lügen gearbeitet oder er hat keine Ahnung, wie das Dossier wirklich aussieht.
Vielleicht können Sie ja mal als Toxikologe, als Insider auch mal vielleicht aufklären, wie läuft denn normalerweise so der Prozess, die Entwicklung eines Vakzins, also eines Impfstoffes normalerweise ab? Also, dass die Leute einfach mal ein Gefühl bekommen, wie die Zeiträume sind. Also, geht es innerhalb von 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, bis auch dann die Zulassung da ist?
Ja, die internationalen Richtlinien und dazu gehören die Richtlinien der WHO für die Entwicklung einer Vakzine, die sind relativ einfach. Es muss zum Beispiel nicht unbedingt eine Mutagenitätsprüfung gemacht werden. Das sind Untersuchungen, wo man feststellen will, ob die Substanz einen Einfluss auf das Erbmaterial hat, Chromosomen oder Gene. Für mich ist es schwer verständlich, dass man hier im Falle einer Vakzine, die an die halbe Menschheit gegeben werden soll, an alle Altersgruppen, wo man die Einflüsse der Messenger-RNS nicht genau abschätzen konnte, dass man da vor der ersten Anwendung beim Menschen keine Mutagenitätsstudien gemacht hat. Das ist etwas, worauf sich die Firmen berufen haben, weil sie sagen, diese WHO-Richtlinie verlangt das gar nicht explizit. Aber was ein Toxikologe unbedingt machen sollte von Anfang an, das ist sich überlegen, was könnte das Risiko sein? Und ein mutagenes Risiko war für mich nicht völlig auszuschließen, denn die Konkurrenzsubstanz von Moderna, die hat einen positiven Genotoxizität, also Mutagenitätstest gehabt. Und die Behörden, denen diese Unterlagen auf dem Tisch lagen, die hätten doch sich die Frage stellen müssen, bedeutet das etwas oder ist es tatsächlich so, wie die Firma sagt, nämlich wenn wir eine solche Substanz spritzen, dann bekommen die Tiere eventuell Fieber und das Fieber kann schuld sein. Ja, das kann, aber das hätte man überprüfen müssen. Diese Tests, die Mutagenitätstests, dauern nicht sehr lange und sind nicht sehr kostenpflichtig. Von daher kann ich nicht verstehen, dass man solche Untersuchungen nicht macht bei einer solchen Pandemie. Das wäre also eine Untersuchung, die man vor der ersten Anwendung beim Menschen macht. Und die zweite Untersuchung, das wären eben Kurzzeit-Toxizitätsprüfungen, bei denen man die allgemeine Toxizität der Substanz prüft, zum Beispiel an Ratten oder auch an anderen Tieren. Und das hat man gemacht, aber in dieser Zeit war BioNTech führend in der Entwicklung dieser Substanz. Pfizer hat sich ja dann erst dazu gesellt, als die Sache etwas schwieriger und kostspieliger wurde. Und BioNTech, da ging es nur um Schnelligkeit. Der Chef, Professor Sahin, wollte unbedingt bis Ende April eine klinische Prüfung anfangen. Und deswegen mussten die Toxikologen der Gruppe diese Studie zurechttrimmen, kürzen, damit der Zeitplan stimmte. Also ein Vorgehen, ja, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Und ich erinnere mich immer noch an Frau von der Leyen, die unter einem großen Schild an der Wand Trust the Science. Also, ja. Wo hier die Science war, das ist für mich wirklich nicht erklärbar. Und so ging es eigentlich im gesamten Bereich. Nach dieser ersten Studie an Ratten fing also die erste klinische Prüfung an und danach wurde die zweite Phase mit der dritten zusammengeschoben. Das kann man machen. Aber das hätte man auch im Bereich, also was die klinischen Entwicklungen angeht, das hätte man auch mit den Toxizitätsstudien machen können, um auf Ihre Frage zu antworten. Man hätte auch dieses Verfahren abkürzen können. Aber das hat man nicht getan. Man hat bis zur Zulassung keine einzige weitere allgemeine Toxizitätsstudie gemacht. Wozu sind diese Studien da? Man will sehen, was sind die Zielorgane der Substanz oder der Behandlung. Das kann das Gehirn sein, das Herz, die Leber, alles, was möglich ist, hätte man so erkannt. In einer 2-Wochen-Toxizitätsstudie war das im Grunde genommen nicht zu erfassen. Also von daher hat man die Situation geschaffen, dass im Zulassungsdossier keine negativen Befunde zu finden waren. Ich weiß nicht, ob man nun sagen muss, das war Absicht. Aber es ging um Schnelligkeit und es musste ja vor der tödlichen Seuche musste gerettet werden. Also
die ja keine tödliche Seuche war im Endeffekt, ja. Sonst Sie haben es ja, ja erwähnt, vor allem überproportional ältere oder auch ja. Erkrankte Menschen sind dem zum Opfer gefallen und Schweden hat ja genau das Gegenteil gemacht oder auch andere Länder ja. wie wir zum Beispiel. Glauben Sie, dass das auch ein Grund ist, warum man in der EU, Sie hatten von der Leyen erwähnt, warum man in der EU einen Vertrag abgeschlossen hat, wo praktisch die EU sich nicht schützend vor die Bürger stellt, sondern vor die Pharmakonzerne, indem man gesagt hat, falls es da irgendwelche Ansprüche gibt, Schadensersatzansprüche und so weiter, wird die EU dafür haften?
Und das, glaube, das muss man im Zusammenhang mit einem Verhalten in der US-Pharmaindustrie sehen, denn Sie wissen, dass nach 2000, nach diesen Anschlägen, wurde in den USA eine Art Gesetz geschaffen, nachdem die verschiedenen Maßnahmen gegen eine Gesundheitsgefahr geregelt sind. Und dazu gehört unter anderem eben auch, dass die Hersteller befreit sind von Haftungsansprüchen. Und so hat man das auch im Falle von Covid gemacht. Und die Hersteller konnten durchdrücken, dass für sie eben auch dieser Haftungsanspruch nicht wirksam wurde.
Aber wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt kurz reingrätschen darf, weil sie doch auch insgeheim wussten, dass dieser Stoff oder dass diese Vakzine nicht wirklich nachhaltig geprüft sind und es doch eventuell was passieren kann oder sogar vielleicht wussten sie, es wird Nebenwirkungen geben.
Soweit möchte ich in meinen Schlussfolgerungen nicht gehen, weil ich es nicht weiß, wer da was hat vermuten können. Ich glaube, wir sollten einen wichtigen Punkt nicht vergessen. Die Impfungen sind ein wunderbares Businessmodell. Und bereits in den 70er, 80er Jahren haben die amerikanischen Impffirmen dafür gesorgt, dass sie freigestellt wurden von diesen Empfehlungen. Denn sie haben gesagt, wenn wir jetzt hier lauter Prozesse an den Hals bekommen, dann werden wir viel Geld verlieren. Deswegen müssen wir befreit werden davon. Und so hat man das dann auch in Anfang der 2000er Jahre durchgezogen. Und unter der Doxa, die wir ja tagtäglich indoktriniert bekommen haben, dass es so gefährlich sei, war es nur wichtig. Und der Staat hat dann großzügig eben diese Haftung übernommen. Und wir sehen bei den Opfern, wie großzügig der Staat da vorgeht. Nämlich, es werden praktisch alle Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens abgewiesen und die Opfer stehen dann alleine da.
Also mich erreichen ja auch wirklich tagtäglich eigentlich Berichte, wirklich erschütternde Berichte von Menschen mit Impfnebenwirkungen, sogar Todesfällen. Ich hatte jetzt eine Freundin aus Argentinien, die mir geschrieben hat, dass ihr Vater kurz nach der Impfung wirklich, also sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert hat und dann sogar verstorben ist. Ich kann nur von meinen beiden Eltern sprechen, die innerhalb von einem halben Jahr eigentlich nacheinander verstorben sind mit interessanten Nebenwirkungen, auch noch ganz viel Spike-Proteine im Blut nachweisen konnten. Also sind auf jeden Fall, die Berichte werden ja immer mehr und wir sehen, das Narrativ der Corona-Zeit bricht in sich de facto zusammen und die Kritiker, die damals vom Hof gejagt worden sind, unter anderem natürlich Top-Experten wie jetzt zum Beispiel Herr Bhakdi, Sie oder auch andere oder auch Professor Paul Cullen, der bei mir damals auch im Kanal war, das Video wurde sogar gesperrt, da hat er nur erklärt, was ist der PCR-Test, was ist Corona, jetzt kann man das Video natürlich frei zeigen, wurden da mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, wurden stigmatisiert. Aber sie hatten leider doch wohl alle Recht behalten. Jetzt natürlich die Frage, wie die Nebenwirkungen, ne? Also was glauben Sie denn, was kommt da noch auf uns zu? Also war es das jetzt im Großen und Ganzen? Waren es nur einige Chargen oder glauben Sie, das wird sich in den nächsten Jahren noch richtig auswirken und die Folgeschäden, die Kollateralschäden dieser experimentellen Impfung, andere sagen ja sogar Gentherapie, werden noch auf uns zukommen und auch zu gesellschaftlichen Schaden führen?
Ich fürchte, dass es nicht vorbei ist. Und das, was Professor Bhakdi in dem zweiten Buch insbesondere bearbeitet hat, das sind die Schäden, die durch diese Herstellungsweise passieren. Denn es wurde schon vor mehreren Jahren festgestellt, dass diese Herstellung durch das Escherichia coli-Bakterium führt auch zu Verunreinigungen der einzelnen Chargen mit DNS. Und Sie haben sicher gehört, dass auch die Messenger-RNS, die man da in den Menschen spritzt, die wird in kle winzig kleine Fettkügelchen gelagert, damit die Messenger-RNS nicht von den Enzymen des menschlichen Körpers zerstört wird. Und die DNS-Bruchstücke, die unweigerlich bei dieser Herstellungsweise entstehen, die werden eben auch in diese Fettkügelchen eingelagert und können in die Zellen gelangen und dort dann vom Zytoplasma in den Kern gelangen. Und im Zellkern können sie großes Durcheinander verursachen, was letzten Endes auch bis zum Krebs gehen kann. Und das ist etwas, was wie eine Zeitbombe wirken kann. Denn wir sehen ja, seit dieser Impfkampagne sieht man, dass die Krebsrate steigt, und zwar nicht irgendeine Krebsart, sondern alle möglichen Krebsarten, die allerdings eine Art explosive Expansion haben. Das heißt, die Patienten können nicht gerettet werden, weil sie viel schneller versterben als bei üblichen Krebsfällen. Und die Therapie ist dann also sehr, sehr eingeschränkt. Und diese sogenannten Turbokrebse könnten eben auch über diese Impfkampagne hinaus durchaus wirksam sein. Was man außerdem sieht, das kennen Sie auch, man hat gesehen, dass seit Anfang dieser Impfkampagne die Fertilitätsrate, also die Geburtenrate, zurückgegangen ist. Natürlich sagen jetzt alle Leute, das wissen wir ja schon als seit den 70er Jahren und seit der Babypille und seit die Frauen sich viel stärker beruflich engagieren, gibt es weniger Kinder. Aber die Art und Weise, wie dieser Geburtenrückgang jetzt stattfindet, das ist unterschiedlich von dem, was man vorher gesehen hat. Also hier gibt es mehrere Bereiche, wo eine Gefahr besteht, dass es auch weitergeht. Und was besonders dramatisch ist, Sie wissen auch, dass es inzwischen ja eine ganze Reihe von Substanzen gibt, die mit diesem Messenger-RNA-Verfahren in Zukunft bei uns verabreicht werden sollen. Die WHO ist sehr interessiert, neue Krankheitsfelder aufzutun mit dieser Technologie. Und dann wird es erst richtig losgehen mit Nebenwirkungen. Und das ist für mich das große Problem für die Zukunft, dass man nach Covid eben so tut, als sei alles in Ordnung. Man hat nichts gelernt und man will die Menschen damit beglücken. Und das ist für mich etwas, was nicht nur von der Pharmaindustrie ausgeht, sondern von anderen Ebenen. Und deswegen nenne ich ja mein Buch Die Impfmafia. Es ist nicht gegen die Pharmaindustrie im Allgemeinen. Es ist gegen die Ebenen, die dahinter stehen. Und da ist bei mir ganz klar Herr Gates, einer der Hauptverantwortlichen. An seiner Leine ist die WHO, er finanziert die WHO. Die WHO ist verantwortlich für weltweite Impfkampagnen. Die UNO macht auch mit in diesem Spiel. Dann Gavi, diese Global Alliance for Vaccination.
Auch finanziert von Bill Gates und Melinda Gates Stiftung, ganz wichtig. Also apropos beide Bücher, gibt's natürlich unten in den Shownotes, werde ich verlinken, sowohl das von Herrn Bakhti als auch natürlich die Impflüge. Herr Bakhti hat auch im Vorwort geschrieben und auch Herr Wordag, eines der wichtigsten Bücher unserer Zeit, und es ist wirklich ein Krimi. Also es liest sich sehr, sehr schnell und einem stehen eigentlich die Haare zum Kopf. Meine Haare sind sogar grau geworden nach der Lektüre. Aber es ist wirklich es ist ein fassungslos zurück. Ich meine, zwei Sachen muss ich noch kurz erwähnen. Wegen diesem Turbokrebs wird ja oft mal als Verschwörungstheorie abgetan. Das wird es gar nicht geben. Wir alle wissen natürlich, dass die Krebszelle exponentiell wächst, ne? Bis halt der Wirt stirbt, dann stirbt auch die Krebszelle. Und ich habe das ja am eigenen Leibe erfahren, zum Glück nicht bei mir, sondern bei meiner Mutter, die dann wirklich im Januar wurde der Krebs erkannt und sie ist dann im April, Ende April verstorben. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, werde ich auch nochmal unten verlinken. Und für mich war das ganz klar. Und wie gesagt, ich habe dann auch Blutabnahme machen lassen vom Leichnam, um zu gucken, wie sieht's da aus. Und da waren dann tatsächlich sehr, sehr viele Ungereimtheiten gegen den Willen der Chefärztin damals in Stuttgart. Wie dem auch sei, zwei Sachen dazu. Erstens, Herr Sterz, also was ist denn die Intention von Bill Gates oder der Pharmaindustrie, jetzt uns mit diesen neuen experimentellen Impfstoffen zu beglücken, wenn man doch weiß, sie sind nicht wirklich sicher? Können Sie sich daraus einen Reim machen?
Ja, natürlich. Es ist ein Businessmodell. Es ist kein Gesundheitsmodell.
Aber da geht man über wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, da geht man über Leichen für Profit.
Ja.
Ja, krass. Okay, gut. Ja, ich sehe es ja leider genauso. Wir leben ja in der Zeit des Erwachens und dass viele die Menschen, also die Matrix verlassen und so weiter. Und ich glaube, sie demaskieren sich ja auch selber mit ihren Lügen, weil, wie gesagt, seit Anfang an all die Sachen sind ja rausgekommen. Diejenigen, die gesagt haben, Vorsicht vor den Impfungen, Corona ist nicht so gefährlich etc. pp., die dann abgestempelt wurden als Querdenker oder als was auch immer, hatten ja mit allem Recht behalten. Das Narrativ der Corona-Krise ist ja in sich eigentlich de facto kollabiert. Jetzt natürlich eine Frage, die mich auch immer und immer und immer wieder erreicht. Ne? Also von Leuten, die sich haben impfen lassen, auf Druck von Öffentlichkeit, Arbeitgeber oder was auch immer. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, das auszuleiten, die Spike-Proteine aus dem Körper zu führen? Was empfehlen Sie den Menschen, damit man denen auch ein bisschen Hoffnung gibt?
Ja, es gibt Medikamente meistens auf pflanzlicher Basis, zum Beispiel Kukurmin. Und in USA gibt es von Dr. McCulloch eine Firma, die vertreibt das sogenannte Detox, Spike Detox Produkt. Da sind mehrere Produkte drin. Aber er sagt auch, das geht nicht rasend schnell. Wir können hier nicht eine Pille einwerfen und es ist gut, sondern es wird Monate und unter Umständen auch Jahre dauern, bis der Körper dann im Zusammenhang mit diesen natürlichen Stoffen sich von diesem Spike-Protein befreit. Denn wir müssen leider sehen, dass dieses Spike-Protein in alle Gewebe gelangen kann. Und es kann in allen Geweben zu Entzündungen führen. Und chronische Entzündungen zum Beispiel führen auch zu Krebs. Also das gehört zum Thema Krebs, weil diese Impfung auf x verschiedene Mechanismen beruhend zu Krebs führen kann. Einmal dadurch, dass Substanzen, die der Körper hat, mit denen er den Krebs bekämpft, dass die unterdrückt werden. Oder ganz wichtig, das Immunsystem. Viele Leute wissen ja nur ansatzweise, wozu das Immunsystem gut ist. Aber das Immunsystem bekämpft ständig tausendfach Zellen, die krebsartig entarten. Das heißt, der Körper befreit sich von dem Krebs, indem er die entarteten Zellen abtötet. Und wenn das Immunsystem durch ständiges Boostern entgleist wird, dann verliert es die Möglichkeit, diese entarteten Zellen zu erkennen und zu bekämpfen. Das Immunsystem wird dann sozusagen gleichgültig gegenüber dieser Gefahr. Und das sind Dinge, die sind unbedingt zu beachten, und das lässt sich, diese Gefahr für alle möglichen Gewebe lässt sich nicht mit einer einfachen Therapie beheben. Es ist Hoffnung da, dass es besser wird, aber man kann auch, und das sollte man, wenn man betroffen ist, sich zum Beispiel an spezialisierte Labors wenden, wie zum Beispiel InModia. Das ist auch in meinem Buch erwähnt. Dort kann man zumindest Untersuchungen machen lassen, um festzustellen, habe ich denn nur das Spike-Protein von der Impfung oder habe ich auch eine Art Long-Covid? Das heißt, wir wissen ja, das Spike-Protein, das Virus, kann natürlich auch ähnliche Symptome verursachen wie die Impfung. Und es ist wichtig, auch vor Gericht nachzuweisen, dass man hauptsächlich das Vakzine-Spike-Protein im Körper trägt und nicht gleichzeitig auch das vom Virus. Es wird die Situation vor einem Gericht sicher erleichtern, wenn man zeigen kann, dass man quasi ausschließlich das Vakzine-Spike-Protein trägt.
Ja, von der Impfung. Blutwäsche wird auch oftmals erwähnt oder 72 Stunden Fasten wegen Autophagie. Sehen Sie da auch, ist es ratsam oder eher nicht?
Gut, solange das nicht schadet, ist es wahrscheinlich durchaus sinnvoll zu machen. Aber ich glaube, man kann keine Wunder erwarten davon. Und zum anderen, das sind Therapien, die sehr, sehr teuer sein können.
Gut, Autophagie, also Fasten, das kann jeder, glaube ich, ist kostenlos, aber Blutwäsche ist richtig. Schon relativ preisintensiv, ja, da bin ich bei Ihnen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Spannend. Jetzt waren Sie ja, wie schon erwähnt, am Anfang des Jahres im Bundestag. Ich würde sagen, gestern noch im Bundestag, heute exklusiv bei mir. Das freut und ehrt mich sehr. Ihr Interview oder Ihre Aussagen haben ja für hohe Wellen gesorgt. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also das war ja, Herr Lauterbach hat sich geäußert, aber auch sonst wurde viel gesagt. Also waren Sie überrascht über die Resonanz?
Eigentlich nicht. Aber ich habe mich ein kleines bisschen über mich selbst gewundert, dass ich das durchgezogen habe, denn es war ein heftiger Stress, seine Message in 5 Minuten vorzutragen und sich dann hinterher sagen zu lassen von einer CSU-Repräsentantin, ich sollte bitte in die Kamera schauen und nicht auf das Papier, wo die AfD mir Dinge aufgeschrieben hat. Das waren natürlich Dinge, die mich etwas gestresst haben. Aber ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, selbst wenn es nicht sehr erfreulich war. Denn ich glaube, viele Leute haben das begriffen, dass hier Dinge vorgehen, die nicht in Ordnung sind. Und dieses sich gegenseitig auf die Schultern klopfen der Politiker, das war ja wirklich, ich fand es widerlich. Wir haben alles gut gemacht. Und es sind ja nur 180.000 Tote und all das, wo man eigentlich weiß, dass ein Großteil dieser Todesfälle beruht darauf, dass man die Leute nicht richtig behandelt hat. Man hat den Ärzten quasi verboten, Medikamente, die seit Jahrzehnten auf dem Markt existieren, wie Ivermectin und Hydroxychloroquin, dass man verboten hat, diese zu geben. Hätte man den Menschen in der ganz frühen Phase, wo die Symptome noch mild waren, damit behandelt, dann wäre ein Großteil sehr wahrscheinlich aus der Situation ohne Probleme rausgekommen. Und dann hat man gemacht, um diese Substanzen zu diskreditieren, also zu verleumden. Ja, man hat sie in der Klinik bei Leuten gegeben, die bereits in eine schwere Phase der Erkrankung gekommen sind. Und da hat das natürlich nichts gewirkt. Das hat man publiziert, um zu sagen, ja, schaut doch, es bringt nichts.
Ja. Jetzt gibt's ja oftmals auch die Angst von Menschen, die nicht geimpft sind, dass sie mit dem sogenannten Shedding trotzdem Spike-Proteine etc. erhalten. Vielleicht können Sie das auch mal kurz aufklären. Erstens, was ist das? Und zweitens, ist es tatsächlich eine Gefahr, dass praktisch Ungeimpfte auf einmal dann doch mit drin sitzen können im Boot und auch Spike-Proteine im Körper tragen?
Ich halte das für sehr, sehr beschränkt, diese Gefahr. Das Shedding beruht ja darauf, dass die Zellen, in denen das Spike-Protein auftritt, durch sogenannte Exosomen, also kleine Bläschen, können sie das weitergeben. Und das tritt dann unter Umständen in Schweiß, in allen externen Körperflüssigkeiten auf. Mein einziges Problem hier, oder da, wo ich ein Problem sehe, das wäre im Zusammenhang mit Sperma. Hier, da das Spike-Protein ganz eindeutig auch in den Hoden auftritt und dann im Sperma auftreten kann, könnte eine Übertragung möglich sein. Wie gefährlich das dann ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber das ist für mich die einzige Quelle, wo ausreichende Mengen an Spike-Protein übertragen werden. Ob jemand auf der Haut mit Schweiß oder durch Tränen oder derartige Speichel wirklich eine andere Person in Anführungszeichen infizieren kann, das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich.
Ich finde es jetzt wunderschön, dass wir gerade schon so einen kleinen Soundtrack im Hintergrund haben, wahrscheinlich durch Ihre Frau, die Klavier
spielt. Oh, ich hoffe, das stört nicht.
Nein, ganz und gar nicht. Ich finde es großartig. Es macht noch viel mehr Dramatik in dieses ganze Gespräch. Und meine Tochter spielt auch Klavier. Ich finde es großartig, wenn das jemand kann. Dahingehend genieße ich es gerade. Ich muss zugeben, ich konzentriere mich eher auf die Musik als auf Sie. Nein, Spaß beiseite. Aber nachher liebe Grüße an Ihre Frau. Vielen Dank. Sie ist eine großartige Pianistin. Vielleicht kommt sie ja doch zum Event mit. Da darf sie auch spielen. Meine Tochter wird auch da sein.
Wenn ich zu dem Event komme, dann auf jeden Fall mit ihr. Aber im Moment...
Wir haben auch ein Klavier auf der Bühne.
Klasse.
Dann darf sie gerade weiterspielen. Klasse. Ja, genau. Also ihr seht schon, ihr Lieben, weil ich habe versucht, Herrn Dr. Sterz auch nach Metzingen zu holen, wenn Herr Bakti da ist, zu Marc lädt ein. Mal gucken, ob es klappt, aber wenn ihr da seid und er ist da, dann könnt ihr auf jeden Fall mal mit ihm persönlich noch sprechen, falls es klappen sollte. Sie behandeln ja auch Impfgeschädigte. Was machen Sie da genau und wie sieht denn Ihr Alltag aus? Es ist ja so facettenreich. Also die Impfschäden können ja von bis alles sein, ne? Also von Gesichtsrose, also Herpes Zoster bis hin zum Herzmuskelstörungen, Herzmuskelentzündung etc.
Sie wollen wissen, welche Therapievorschläge oder was meinen Sie?
Genau, also erstens, wie geht's den Menschen, mit welchen Problemen kommen sie zu Ihnen und wie können sie ihnen helfen? Was machen sie alles? Also
gut, ich bin Tierarzt und also von mir lässt sich niemand therapieren, noch nicht mal meine Frau. Die hat sich ja leider impfen lassen und hat dann eine ganze Reihe von Nebenwirkungen gehabt. Vor allen Dingen diese Art Brain Fog. Konzentrationsmangel, Muskelkrämpfe. Sie hat also ordentlich etwas abbekommen und würde sich auch nie wieder impfen lassen.
Generell nicht oder nur jetzt gegen Corona?
Ich glaube, sie ist ein bisschen allergisch jetzt gegen alles, auch gegen Grippeimpfungen. Sie hat sich im letzten Winter nicht gegen Grippe impfen lassen. Und ich glaube, sie sie ist einfach allergisiert gegen diese ganze Geschichte. Sie musste früher, weil sie im Gesundheitswesen gearbeitet hat, im Krankenhaus, musste sie sich immer impfen lassen.
Ja, klar.
Und gut, wie wirksam diese Grippeimpfungen sind, das ist ein anderes Thema. Wie ich schon sagte, diese Spike-Protein kann in allen Geweben auftreten. Deswegen eben auch Brain Fog. Und man fürchtet ja auch, dass Alzheimer stimuliert werden kann bei jüngeren Personen oder Parkinson. Und das Herz ist sicherlich ein Zielorgan des Spike-Proteins, denn es verursacht Entzündungen. Und eine Entzündung im Herzmuskel kann nicht repariert werden. Es entsteht eine Narbe. Und wenn diese Narbe in der Nähe einer der Nervenfasern liegt, die das Herz nun zur Kontraktion bringt, dann muss man sehr vorsichtig sein, selbst wenn diese Myokarditis gesund geworden ist. Ja. Denn wenn ein junger Mensch, der sehr viel Sport getrieben hat und treibt, wenn der wieder anfängt zu trainieren und eine solche Narbe liegt an einer schlechten Stelle, dann kann diese Person tot umfallen. Und das ist ein Phänomen, was wir seit der Impfkampagnen beobachten. Es sind nicht Hunderttausende, aber es sind viele junge Sportler, die aufgrund einer starken Herzrhythmusstörung gestorben sind. Und im Gehirn ist genau dasselbe. Das Gehirngewebe kann auch nicht regenerieren, sodass da alle Zellen, die verloren gegangen sind, die werden zu einem Defizit führen, wenn der Schaden zu groß ist. Und alle anderen Organe, Leber, Nieren, die Gonaden, können betroffen sein. Und deswegen ist sind Behandlungsvorschläge auch so schwierig. Man muss befürchten, dass es über eine Heilung der Symptome durchaus hinausgeht und dass man sich nicht nach dieser Heilung in Anführungszeichen zu sicher fühlt. Aber ich will auch keine Panik verbreiten.
Macht keinen Sinn.
Ja. Wer sich vor 2021 hat impfen lassen und nach 22 und keinerlei Symptome hat, der hat vielleicht Glück gehabt, weil er eine Charge erwischt hat, die eben nicht besonders gefährlich war.
Da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, ich habe es immer wieder erwähnt, es gibt eine Webseite, wo die Chargen tatsächlich hinterlegt sind, howbadismybatch.com. Ja, genau. Ich werde es unten verlinken, dann kann man gucken. Interessanterweise, die Charge meiner Mutter war leider sozusagen eine der besagten und das ging dann auch relativ flink. Und da kann man alles nachlesen, also wer sich's traut, ne, um zu gucken, bin ich dabei, ist ein bisschen wie Lotteriespiel, gerne mal reinschauen. Jetzt haben Sie gerade interessanterweise erzählt, was ich völlig verstehe, dass Ihre Frau jetzt natürlich sich eher nicht mehr impfen lässt, weil sie verunsichert ist, so gibt es vielen, vielen Menschen. Das ist auch eine der meisten Fragen, die mir gestellt wird. Frag doch mal bitte Herrn Sterz, Herrn Bakti und so weiter, welcher Impfung kann man denn noch vertrauen oder soll ich überhaupt jemanden impfen lassen? Sie haben vorhin schon gesagt, also haben Sie auch ein Buch beschrieben hier, also Impfmafia, nochmal eine ganz klare Leseempfehlung für jeden eigentlich, für Eltern, für ältere Herrschaften und so weiter. Das ist natürlich ein sehr lukratives Modell. Es ist ja praktisch wie Netflix für den Gesundheitsbereich, weil man hat ja klare Vorgaben, ne? Hier Impfbüchlein für die Kinder und schon geht's los, da 10 Impfungen und dann eine Auffrischungsimpfung und so weiter. Wie stehen Sie zur Impfempfehlung, die wir jetzt vom Robert-Koch-Institut haben, aber natürlich auch generell von den Impfungen? Würden Sie sich noch impfen lassen? Weil es sollen ja auch immer mehr Impfungen Richtung der neuartigen mRNA-Technologie umgemünzt werden. Also was können Sie darüber sagen?
Also ich würde nicht das Kind mit dem Badewasser ausschütten. Es gibt mit Sicherheit eine ganze Reihe von Impfungen, die sinnvoll und nützlich sind. Ja. Da gibt es ein interessantes anderes Buch von Herrn Bakti, in dem er Impfung für Impfung durchgeht und erklärt, welche Impfungen sollten gemacht werden. Er ist ziemlich restriktiv, aber er betrachtet das Ganze aus der Perspektive, was ist die Bedrohung, ist die Wirksamkeit und ist die Sicherheit da? Und da muss man sehen, dass bei verschiedenen insbesondere bei Kinderimpfungen, dass es keinen Sinn macht, alles mehr oder weniger gleichzeitig zu geben. Denn die Gefahr beim Kind, vor allen Dingen bei ganz kleinen Kindern, ist die, dass die Reaktion auf die Impfung Es ist ja nicht nur ein Pieks, sondern das Immunsystem wird angeregt, nun Antikörper zu bilden. Und wenn das zu Fieber führt, länger anhaltendem Fieber und so weiter, und wenn das eben eine Periode betrifft, wo das Gehirn sich dabei ist zu entwickeln, dann könnten durchaus Nebenwirkungen auf die Entwicklung des Gehirns auftreten. Und deswegen diskutiert man ja auch so heftig den Autismus, der seit Jahrzehnten sehr stark zunimmt. Und das sind eben auch Zeiten, in denen wie wild geimpft wurde. Die Amerikaner haben 40, 50 Impfungen, bis sie 15 Jahre alt sind. Und hier sollte man wirklich vorsichtig sein. Es gibt Erkrankungen, die wirklich, wo man wirklich impfen sollte. Und bei Erwachsenen ist es für mich Tetanus. Und wenn es von der Umgebung her nötig ist, auch Polio. Das sind Erkrankungen, die sind wirklich dramatisch. Aber in unserer Zeit, wo auch bei den Kleinkindern hat man vielleicht 20 oder 30 Todesfälle durch bestimmte Erkrankungen im ganzen Jahr, im ganzen Land, ist es deswegen gerechtfertigt, alle Kinder gegen diese Erkrankungen zu impfen. Ich empfehle also wirklich das Lesen dieses Buches, Infektionen,
gerne unten verlinken.
Infektionen verstehen statt fürchten.
Ja,
und
ja.
Das ist hilfreich, und ganz wichtig ist, dass die Eltern verstehen, was sie machen und warum sie es machen, was das Risiko ist. Ich würde mich nicht gegen die Malaria impfen lassen, wenn ich nicht in ein entsprechendes Land gehe.
Ja.
Solche Impfungen, die machen nur Sinn, wenn ein Risiko da ist. Also das ist meine generelle Antwort. Man sollte wirklich mehr überlegen, was man macht. Und leider gibt es bei uns und auch in allen anderen Ländern so diese sogenannten die STIKO zum Beispiel, die empfehlen, und dann muss das gemacht werden. Wenn sie nicht, die Kinder nicht geimpft sind, dürfen sie nicht in den Kindergarten und all diese Geschichten.
Ja, also ich habe zu dem Buch mit Herrn Bakhti auch ein Interview geführt. Ich werde es auch hier oben verlinken, als auch unten, sehr, sehr sehenswert, wo er genau auf das Buch eingeht, auch auf die Impfungen eingeht. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, vor allem wenn man auch Eltern ist und man wissen will, was mache ich denn mit meinem frisch geborenen Kind und so weiter. Jetzt gibt es aber ja die Tendenz, auch die WHO als auch die Pharmaindustrie möchte ja jetzt auch die Tetanusimpfung oder auch die Polio Impfung tatsächlich auf mRNA ummünzen. Würden Sie dann immer noch sagen, die sind empfehlenswert, wenn jetzt immer mehr Impfungen auch mRNA-Technologie basieren?
Also dann müsste man erst einmal die Sicherheit dieser neuen Technologie nachweisen und nicht wieder an den Menschen gehen und sagen, ja, wir haben ja jetzt so viel Erfahrung mit der Anti-Covid-Impfung. Hm. Man hat keine guten Erfahrungen gemacht.
Ja.
Man könnte ja jetzt sagen, wir machen jetzt alle Tierversuche, die nötig sind, und zwar an Tierspezies, die wirklich relevant sind für den Menschen, um abschätzen zu können, was beim Menschen passiert. Dann kann man auch an Freiwillige gehen, die sich impfen lassen, um zu sehen, ob wirklich nichts passiert. Aber zu sagen, wir wissen ja eigentlich alles und jetzt machen wir alles mit Messenger-RNA, das halte ich für ein weiteres Verbrechen. Aber da geht's leider eben hin. Man will die Leute wie in ein Impfgatter reinzwingen, wie in der Tiermedizin, und dann spritzen.
Ja, also ich fand ja sowieso bedenklich, dass während der Corona-Krise, ich nenne sie immer Krise, bewusst Krise, nicht irgendwie Pandemie, dass da ja auf einmal alle Vorgaben, die man Jahrzehnte, Jahrhunderte lang sozusagen in der Wissenschaft oder auch in der Medizin berücksichtigt hat, über Bord geworfen wurden. Ne? Also Herdenimmunität war kein Thema mehr. Wir hatten dann diese Maskenpflicht. Dann hieß es auch, die Kinder sind die Superspreader und die müssen die Älteren schützen. Lockdown macht ja gar keinen Sinn eigentlich. Also wir wissen ja auch in der Zwischenzeit, dass dieses Coronavirus aus einem Labor kam, was ja auch dann durch Gain of Function verändert wurde. Auch Fauci spielt eine unrühmliche Rolle. Also all die wilden Theorien sind ja in der Zwischenzeit eingetreten. Und da muss man sich ja mal überlegen, wir haben da praktisch ein künstlich generiertes Virus aus einem Labor. Und dann hat man aber auch gleich die Antwort, ebenfalls aus einem Labor mit einem Vakzin, was aber dann mehrfach gegeben werden muss. Also wir wissen es ja, wie es war, ne? eine zweite hilft, man braucht eine dritte Impfung, den Booster auch noch on top und so weiter. Also wie Sie es gesagt haben, es ist schon irgendwie ein Riesenbetrug an der Menschheit gewesen. Und jetzt haben wir die Kollateralschäden und auch da wird es wahrscheinlich dann Lösungen geben, vielleicht aus dem Labor von Pfizer und Co. Jetzt zwei Fragen dazu.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Gerne? Sie haben mir ein Stichwort gegeben für eine andere Ursache für Impfschäden. Die AfD wird in Zukunft dafür verantwortlich sein und ich auch, weil wir den Menschen empfehlen, nachzudenken, was sie machen sollen. Und Ex-Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat gesagt, wenn wir in Zukunft bei Pandemien ein Problem bekommen, dann sind so Leute wie Sie dran schuld, weil die Leute Angst haben, sich davor impfen zu lassen. Das finde ich also wirklich einen interessanten Dreh.
Ja, kurze Frage, Sie dürfen das gerne sagen, das ist ein wichtiger Hinweis. Kurz zur Klarstellung, Sie sind nicht Mitglied der AfD.
Nein.
Genau, weil ich meine, es wird ja dann oft gesagt, hier Kontaktschuld und so weiter, das ist auch nur ein rechter Spinner und so weiter. Also auch nochmal, wenn die Linken diese Kommission gemacht hätten, würde ich auch jetzt mit Ihnen sprechen und würde auch einen linken Politiker einladen, weil ich glaube, in der pluralistischen Demokratie gehört es dazu, in den Diskurs zu gehen. Und wenn jemand einen guten Vorschlag macht oder sich für die Wahrheit stark macht, finde ich es immer unterstützenswert. Auch ich bin keiner Freund jeglicher Parteicouleur. Mir ist, ich glaube eher, dass die Politik in der Zwischenzeit das Problem ist, aber die Wahrheit muss ans Licht. Ja. Dafür machen wir uns auch stark, dafür machen Sie sich stark, auch ohne Not, muss man auch ganz klar sagen, weil ich meine, Sie hätten einfach Ihr Rentendasein in Frankreich genießen können, ja, leben wie Gott in Frankreich sozusagen, aber jetzt haben Sie relativ auch viel negative Presse bekommen, beziehungsweise Feedback. Apropos, gab es denn irgendwie von alten Kollegen oder vom Pfizer irgendwie Kontaktaufnahmen, gab es Kritik, wurde versucht, Ihr Buch irgendwie zu unterdrücken oder zu verhindern, gab es da irgendwas wie Repression?
Nein, ich habe ja nicht erst 2005 mein Buch publiziert, sondern ich war vorher aktiv. Ich habe bereits 2020 über den Unsinn mit den Masken geschrieben und habe dann auf privater Basis für Freunde, Familie, ehemalige Kollegen Dokumentationen verfasst gegen die Impfung, weil ich gesehen habe, welche Nebenwirkungen immer mehr deutlicher publiziert wurden. Da haben sich verschiedene frühere Kollegen hier in Frankreich am kritische Bemerkungen gemacht und gesagt, du bist ein Anti-Vax und lass uns in Frieden und solche Geschichten. Und 2023, nachdem ich also meine Berichte an frühere Kollegen geschickt habe, hat mich Pfizer Paris kontaktiert und hat gefragt, was haben Sie denn da für Nebenwirkungen zu berichten? Dann habe ich zurückgeschrieben, ich habe selbst keine Nebenwirkungen zu berichten. Ich schreibe das an meine Kollegen, was ich beobachte. Und damit war die Sache erledigt. Also kein Druck bis dahin und auch kein Druck auf meinen Verlag. Bisher ist also nichts passiert. Und es kann ja sein, dass man sich eines Tages überlegt, ob der Sterz nicht vielleicht doch zu stark geschäftsschädigend ist. Das weiß ich nicht und das muss ich dann abwarten. Vielleicht ist das dann ja auch postmortem durchaus möglich.
Aber hoffen wir, das dauert doch sehr, sehr lange. Sie sind ja zum Glück ungeimpft. Aber Fakt ist, gibt es denn irgendwie noch, also gibt es auch Kollegen, die gesagt haben, Mensch, okay, du hattest vielleicht doch recht. Also gibt es da auch positive Entwicklungen?
Nein, das ist interessant. Mein Buch ist jetzt auch in Frankreich erschienen. Es hat sich bisher kein Kollege gemeldet und irgendwie gesagt, ja gut, du scheinst also doch vielleicht recht zu haben. Nein, es ist Schweigen. Das erkläre ich so, dass viele Leute, die sich damals so gegen diese Anti-Vaxxer in Anführungszeichen gestellt haben, dass die ein bisschen schlechtes Gewissen haben und sich ein bisschen schämen.
Ja, also ich meine auch Karl Lauterbach, der ja wirklich die Menschen angelogen hat, auch im Fernsehen mehrfach gesagt hat, die Impfung sei praktisch nebenwirkungsfrei. Da frage ich mich, warum kann man nicht einfach sagen, okay, das war nach damaligem Wissen vielleicht der Status quo, aber jetzt im Rückspiegel der Geschichte muss ich zugeben, das war falsch, ich entschuldige mich. Also warum kann man keine Fehler mehr eingestehen? Das steht, glaube ich, jedem gut an, aber das spricht auch wieder dafür. Also meine Frage an Sie, glauben Sie, das war damals von seiner Warte aus, war das Unwissenheit oder war das doch vielleicht eine bewusste Lüge?
Ich glaube, es war eine bewusste Lüge, denn er ist ja kein dummer Mensch. Ich habe auch während der Sitzung an der Kommission gesehen, dass er sehr gut argumentiert, auch wenn er meines Erachtens die Wahrheit nicht spricht. Aber er ist zu intelligent, um nicht gewusst zu haben, was passiert. Denn bereits Ende der Entwicklung dieses Impfstoffs war klar, dass dieser Impfstoff nicht überwältigend wirksam ist. Und diese 95% Wirksamkeit, das ist eine Lüge gewesen, denn man hätte dazu sagen müssen, dies hier ist die relative Wirksamkeit, aber die absolute Wirksamkeit ist im Bereich von 1%. Aber das hat man nicht gemacht. Das wäre ja nicht gut gewesen. Und von daher, als dann auch sehr schnell nach Beginn der Impfungen die ganze Lawine an Nebenwirkungen auftrat, hat man gelogen und unterdrückt. Und von daher, ein normaler Mensch, dem würde ich sagen, gut, er hat sich geirrt. Aber Herr Lauterbach hat sich meines Erachtens nicht geirrt. Oder er ist derartig verbohrt, dass er nicht anders kann.
Dogmatiker vielleicht. Ja, ja, das kann sein.
Politik wird ja auch bezahlt von der Impfindustrie.
Es soll ja auch, anscheinend soll ja auch Karlatan, nenne ich ihn nur Karl Lauterbach, soll ja auch eventuell sogar WHO-Präsident werden, was natürlich die Krönung, was absoluter Hohn wäre. Wenn es soweit kommen sollte, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, ob das dann praktisch die Belohnung ist, seine Ernte ist, die er einfährt für seine Rolle während der Corona-Krise. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn er tatsächlich bei der Weltgesundheitsorganisation, die ja auch nicht sich wirklich rühmlich verhalten hat, tatsächlich Präsident würden würde oder Vorsitzender, wie es genannt wird. Genau, also das wäre natürlich spannend, wenn es dazu tatsächlich kommen würde.
Das würde mich überhaupt nicht wundern, nachdem man Frau Baerbock an die UNO gebracht hat, Herrn Lauterbach bei der WHO, viel schlimmer kann es dann nicht mehr werden.
Ja, es ist wirklich, es ist die Negativauslese in Persona, also diese spätrömische Dekadenz, dass wir da im Dunning-Kruger-Effekt und im Peter-Prinzip immer schlechteres Personal haben, spricht Bände. Aber das zeigt auch, dass wir tatsächlich am Ende eines Zyklus sind, wahrscheinlich auch unsere Zivilisation, wenn es so weitergeht, weil wir halt einfach von Clowns oder auch manche sagen sogar despektierlich von Idioten regiert werden. Und ja, ich auch mit den Masken. Sie hatten ja dazu auch was geschrieben. Also die Masken, das war so offensichtlich, dass es nicht funktioniert, dass es keinen Sinn macht und trotzdem hat man uns durchgeboxt weltweit und dann gab es natürlich auch die Maskendeals etc. pp. Das war ja schon eine sehr spannende Entwicklung. Herr Dr. Sterz, eine Frage. Befürchten Sie, glauben Sie, dass wir nochmal sowas wie Corona 2.0 erleben werden? Also nochmal so eine zweite Krise?
Wenn alle Staaten dieses Pandemiepapier von der WHO unterzeichnen, dann sind sie verpflichtet, das zu tun, was die WHO vorschlägt. Das heißt, dann kann der Präsident der WHO
Herr Lauterbach
kann dann bestimmen, gegen was geimpft wird. Und da könnte etwas wie Corona 2 durchaus auf uns zukommen. Aber ich habe die Hoffnung, dass die meisten Menschen inzwischen ihren Verstand genügend einschalten, um das abzuwehren bzw. sich zu wehren gegen solche Eingriffe. Denn alle Leute, mit denen ich spreche, selbst alle, die geimpft sind, sagen mir, ich würde mich nie wieder gegen so etwas impfen lassen. Und ich hoffe, dass das durchaus dann auch eine Wirkung hat, nämlich, dass die Menschen sich nicht mehr impfen lassen. Und ich weiß nicht, Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass Pfizer eine große neue Studie gegen Covid abgebrochen hat, eine Studie beim Menschen, weil sie nicht genügend Freiwillige finden. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Menschen wirklich gelernt haben. Und ein anderes Zeichen, die CEOs und Besitzer von BioNTech verlassen die Firma. Und vielleicht
das sinkende Schiff.
Vielleicht benutzen sie das Geld, um das, was ihr eigentliches Interesse ist, nämlich Krebsforschung, dass sie das tatsächlich machen. Aber es könnte auch gut sein, dass es darum geht, das Geld in Sicherheit zu bringen.
Ja, vielleicht nicht haftbar gemacht zu werden oder vielleicht sogar, dass man den Bock zum Gärtner macht, dass man erst was initiiert, um dann die Lösung dazu zu präsentieren, nämlich ein Hilfsmittel gegen Krebs, weil Turbokrebs wurde ja teilweise durch die Impfung ausgelöst, laut mehreren Daten, Fakten. Aber also spannend, auf jeden Fall. Also ich kann nur an euch appellieren, bitte unterstützt, dass die Wahrheit rauskommt, weil wir werden immer mehr. Natürlich, viele sind aufgewacht. Ich kenne auch niemanden, wirklich niemanden, der es bereut hat, sich hat nicht impfen zu lassen. Aber ich kann Tausende nennen, die sich auch bei mir immer wieder mal melden. Auch Insider, auch Whistleblower, die sagen, sie bereuen es, dass sie sich geimpft haben. Und deswegen teilt dieses Video kräftig. Also guckt, dass es viral wird. Wenn es viral wird, dann wirklich schicke ich euch Gebete und Gottes Segen, weil die Wahrheit muss raus, die Wahrheit gewinnt immer und ich weiß einfach, dass wir hier auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und wenn du auch so denkst, dann bitte lass auch gerne ein Abo da und versuch, dass auch dann meine Reichweite weiter vorangetrieben wird, dass wir noch mehr Menschen erreichen und wie gesagt auch Herrn Sterz gerne unterstützen mit dem Erwerb dieses Buches, was ich unten nochmal verlinken werde. Ich finde es also wirklich, ich habe es in einem Wochenende de facto durchgelesen. Ostern war gerettet, muss man sagen und es war, lässt einen wirklich teilweise mit Schaudern zurück. Es sind einfach Zeiten, die spannend sind und immer mehr Menschen verlassen sozusagen die Matrix und glauben auch nicht mehr, dass diejenigen, die uns in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar angelogen haben, die Wahrheit sprechen oder die Lösung tatsächlich parat haben. Deswegen macht euch euer eigenes Bild. Seid auch hier bezüglich dieses Interviews kritisch, ja, und wägt selber ab. Schaltet den Kopf selber ein, so wie es früher immer war. Lasst euch nichts vorkauen oder erzählen und nur denken, hey, weil der Marc so sympathisch ist oder der Herr Sterz so seriös ist, glaube ich denen alles. Macht euch euer eigenes Bild. Und ich glaube, jeder kann berichten von irgendeinem Bekannten oder Bekannten, die irgendwie in ihrem Umkreis Nebenwirkungen haben. Da noch eine Frage, vielleicht zum Abschluss. Was mir so in meiner subjektiven Wahrnehmung vorgefallen ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diejenigen, die geimpft sind, dass die immer öfters krank sind, auch anfälliger sind, länger krank sind, wie sonst und so weiter. Also ich habe auch mit einer Bekannten vor kurzem gesprochen, da weiß ich, dass die halt leider zweimal geimpft ist und die sagt, Mensch, ich kriege diese Erkältung nicht mehr weg. Die habe ich jetzt seit 6 Wochen irgendwie, laufende Nase, irgendwie Husten und so weiter. Ist das eine subjektive Erfahrung oder ist da was vielleicht dran, dass das Immunsystem doch ein bisschen anfälliger geworden ist? Wie sehen Sie das?
Soweit ich weiß, gibt es tatsächlich statistisch abgesicherte Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die sich impfen lassen, besonderes Augenmerk auf ihre Gesundheit legen und meinen, dass sie mit der Impfung sich etwas Gutes tun. Und das kann richtig sein, aber wenn man nicht dem eigenen Körper und dem eigenen Immunsystem entsprechend hilft, indem man zum Beispiel die nötigen Vitamine nimmt und sich richtig ernährt und vertraut auf die Wissenschaft, die einem angeboten wird, dann kann es gut sein, dass man durch diese übermäßige Sucht nach Gesundheit, dass man krank wird. Und in dem Zusammenhang, die Menschen sollten nicht dem Spruch folgen, traue der Wissenschaft. Denn die Wissenschaft ist kein feststehender Block. Die Wissenschaft lebt davon, dass die verschiedenen Forscher miteinander streiten. Sonst ist es keine Wissenschaft. Und von daher, wenn uns eingehämmert wird, vertraue der Wissenschaft, dann ist das sehr suspekt. Dann sollte man sich überlegen, was steckt dahinter.
Ja, tatsächlich bin ich bei Ihnen. Ich glaube, generell muss man jetzt alles in Frage stellen in der Zwischenzeit. Aber wie gesagt, die Wahrheit bricht sich ihren Weg. Und hört einfach auf euer Bauchgefühl, ernährt euch gesund, treibt Sport. Ne? Also macht's wie diejenigen, die 100 werden auf japanischen Inseln oder griechischen Inseln oder hier in Frankreich bei Herrn Dr. Sterz. Ein Rotwein kann auch mal nicht schaden. Ja. Gutes Essen, gesundes Essen, nicht prozessiert, weniger Zucker, rausgehen in die Natur und sich von negativen Energien einfach fernhalten und auch von negativen Menschen. Nichtsdestotrotz, es ist wichtig, dass man die Probleme anspricht, dass man auch dann erkennt, was auf einen zukommt. Nur wenn man weiß, was gut und was Schlechtes, kann man dementsprechend auch handeln. Also tue Gutes und der widerfährt Gutes. Teil dieses Video kräftig und Ihnen, Herrn Sterz, wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, wir werden dieses Gespräch mal wieder aufnehmen, wiederholen, vielleicht auch zu einem anderen Thema und würde mich natürlich freuen, wenn es vielleicht klappt mit Metzingen und Marc lädt ein. Und ansonsten liebe Grüße auch an Ihre Frau. Es war ein großartiges Konzert und bis hoffentlich ganz, ganz bald, Herr Sterz.
Dankeschön. Vielen Dank, Marc. Es war ein sehr interessantes und angenehmes Gespräch.
Merci.